Ich begrüße euch ganz herzlich zur 16. Jugendmissionskonferenz hier in Stuttgart und zum zweiten Mal hier auf der neuen Messe. Also nicht mehr die Premiere, sondern das zweite Mal schon hier. Mein Name ist Debbie Groß. Ich bin Jugendreferentin beim Süddeutschen Jugendverband Entschieden für Christus und mache viele Jugendarbeiten und besuche viele Jugendarbeiten. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ich freue mich auch, dass Volker Geckle gekommen ist. Ich freue mich, dass Heiko Schwarz gekommen ist und Volker Schmidt. Werdet nachher mehr von ihnen hören. Sie werden selber noch was dazu sagen, selber berichten, die Bibelarbeit halten. Und ich freue mich auch, dass Sebastian Schmauder gekommen ist. Er wird uns am Klavier begleiten bei den Liedern. Und wir werden auch gleich singen. Aber zuvor möchte ich gerne noch beten. Und lieber Herr, ich danke dir, dass es uns möglich ist, dass wir uns hier treffen in Stuttgart, auf der Messe hier, um über Mission nachzudenken, über das Thema nachzudenken, an unsere Nächsten zu denken. Und ich danke dir, dass du hier bist, dass du unser Gastgeber bist und dass du uns mit vielen guten Gedanken beschenken möchtest heute Morgen. Und ich will dich bitten, dass du uns Augen und Ohren und Herzen öffnest, dass wir aufnehmen können und tanken können, dass es eine lebendige Quelle wird für uns, dass unser Leben bereichert und frisch macht, neu macht. Und ich danke dir, dass du derjenige bist, der das alles schenken möchte. Amen.
Hi, mein Name ist Heiko Schwarz. Und an sich müsste ich hier zu zweit dastehen, weil meine Frau Romy und ich, wir waren die letzten 6 Jahre in Guinea. Tolles Land, 90% der Deutschen wissen nicht, wo es liegt, jedenfalls nicht genau. Und wir haben dort mehr oder weniger offline gelebt. Und das ist das Thema, Leben offline. Eine der Begleiterscheinungen, wenn man so mitten in der Pampa in einem Dorf, das behauptet, eine Stadt zu sein, lebt. 2 Handvoll Hütten, 3 staubige Straßen und das Ganze heißt dann Telemele. Und ich muss sagen, ich bin so ein Multimedia-Freak. Ich mag all diese Geschichten wie Automatenvideothek, Fastfood, fließend Wasser, Strom ist auch nicht nett. Doch, eigentlich doch. Tatsache war, ich habe gelernt, abstinent zu leben, offline. Nicht unbedingt das Nonplusultra am Anfang, aber letztendlich doch eine spannende Erfahrung. In einem Umkreis von 150 Kilometern waren wir dort auch die einzigen Bleichgesichter. Ist mal eine ganz spannende Sache, wenn ich der Ausländer bin und die anderen einen alle angucken. Und wir haben neben dem Jagen von Monsterratten und den Flicken von unserem Dach ein Studiencenter betrieben. War auch das einzige im Umkreis von 150 Kilometern. Und ganz offline waren wir dann doch nicht. Wir haben ein paar Computer mitgebracht und ein paar Solarpaneele aufs Dach geworfen und haben diese Computer benutzt, um Kurse zu geben. Die Leute dort, die Fulbe, unter denen wir gearbeitet und gelebt haben und leben, sind ja auch Leute, die spätestens seitdem die letzten raubkopierten 50-Cent-Videos dort unten angekommen sind und im Generator betriebenen Videostudio gezeigt werden, ganz wild darauf, Computer kennenzulernen, andere Sprachen zu lernen. Nachdem sie uns gefragt haben, haben wir sogar Deutschkurse angeboten. Und so eine dieser Augenöffner war es dann, als einer mit Ich habe geübt hat und er sagte, ja, ich habe einen Vogel. Warum sind wir dort? Warum geben wir diese Kurse? Warum helfen wir nach in der Schule? Warum unterrichten wir? Man könnte ja sagen, und das wird oft gesagt, ja, das Leben dort unten ist paradiesisch, wenn man da so offline lebt am plätschernden Bächlein und in den Sonnenaufgang schaut, wieso gehen da ausgerechnet noch Christen hin in unsere Stadt, wo wir den hundertprozentigen Schnitt der Muslime auf einmal zerstört haben, indem da zwei Christen hinkamen. Tatsache ist, dass das Leben offline dort in Afrika auf keinen Fall paradiesisch oder unberührt ist. Selbst dort im Dorf gibt es Prostitution. Da verkaufen sich 12-, 13-jährige Mädchen für einen Teller Reis oder werden von ihrem Vater für ein bisschen mehr verkauft an irgendeinen 40-jährigen Mann, der sie dann als vierte Frau nimmt. Es gibt Drogenhandel. Gerade vor Weihnachten ist unser zweiter Präsident in 50 Jahren gestorben, also stabile Diktatur. Und sein Sohn ist der größte Drogenhändler Westafrikas, die Connection nach Kolumbien. Bei uns haben die Polizisten die Drogen verkauft. Der Islam ist vermischt mit Geisterglauben. Es gibt Volksislam und die Leute leben in Angst vor Verfluchung, in Angst zu sterben. Und ich möchte von einem jungen Mann erzählen, der bei uns einen Centerkurs erlitten hat und sein Name ist David. Dieser Name David zeigt schon, der ist Ausländer. Bei uns heißt keiner David. Die heißen Dauda im besten Fall. Davids Vater kam aus einem Nachbarland nach Guinea vor 20, 30 Jahren und er hat eine Frau geheiratet, die schon einen Haufen anderer Männer hatte, eine Prostituierte. Die Mutter ist gestorben vor anderthalb Jahren. Und David wurde von seiner frühesten Kindheit an indoktriniert. Und im wahrsten Sinne des Wortes gibt es dort Koranlehrer, die mit einer 1,50 langen Gummipeitsche, geschnitten aus einem alten Autoreifen, den Kindern dann den Koran auf Arabisch einbläuen. David hat das auch gelernt. Und er hat damit auch gelernt, Angst zu haben. Angst zu haben, dass er Allahs Ansprüche nicht erfüllt. Angst zu haben, wie er in diesem Land mit einer Mutter, für die er an sich nicht gerade sich hinstellen konnte, wie er da so leben soll. Und als seine Mutter dann starb, war er überzeugt, das war der Teufel, der sie geholt hat. Und wir sind da, weil wir der Meinung sind, es ist wichtig, den Leuten dort zu zeigen, dass Gott Vater sein kann, dass Gott freimachen kann. Als wir das erste Mal mit ihnen darüber geredet haben, auch mit David, Gott ist Vater. Das ist ein Konzept, was für einen Muslim absolut unglaublich ist. Wie kann er uns so nahe kommen? Es ist aber nicht nur so, dass wir irgendwas weitergeben und sagen, wir kommen und jetzt sind wir erstmal ganz cool da. Wir sind durch das Leben offline reich geworden. Wenn man offline lebt, dann lernt man die Sachen, die man hat, zu schätzen. Wenn man offline lebt, dann tut man einen Blick über diesen Tellerrand einer übersättigten Kultur hier in Deutschland. Und wenn man offline lebt, geht eine andere Leitung umso mehr online, die zu Gott. Es ist halt so, dass der nächste Baumarkt irgendwie 5.000, 6.000 Kilometer weg ist und der nächste Arzt oder der nächste fähige Arzt 7 Autostunden über löchrige Straßen und man kommt zu Gott mit jedem Detail und betet. Und das ist eine Sache, die mir gezeigt hat, wir leben eigentlich dort unten nicht offline, wir leben online. Und dafür bin ich Gott sehr dankbar. Schönen Dank.
Ja, hallo, liebe Geschwister. Mein Name ist Volker Schmidt. Ich bin in Indonesien und ich mache so einen Lehrgang. Also ich hole Jungs und Mädels, hole ich zu mir. Und wir haben so wie so ein kleines Internat und dann tun wir die ausbilden zum Bauhandwerker. Ja? Aber ich will ein bisschen erzählen, wie das war für mich, wie ich da angekommen bin. Ja? Ich war alleine und ich war schon 36 Jahre alt, also schon ein bisschen angegraut, ja, alleine. Und ich will euch erzählen ein bisschen, wie das war, was der Herr mit mir angefangen hat. Ja. Und ich bin da angekommen, bin erstmal krank geworden und ich habe das zum Kotzen gefunden. Ich habe gedacht, hier halte ich es nie aus, 3 Jahre. Ja. Mein Vertrag läuft 3 Jahre und dann bin ich da angekommen, bin krank geworden und hab die Leute angeschaut und mir gedacht, das ist alles so komisch und habe Heimweh bekommen. Ich wollte da nicht bleiben, überhaupt nicht. Ja. Und bevor ich losgefahren bin, habe ich mir auch gedacht, ja, wie ist denn das, Herr? Wie soll ich denn da eine Frau bekommen, ja? Und das passt vielleicht auch zum Thema, ja? Weil ich bin aus einer gläubigen Familie, aber habe natürlich nicht auf meine Augen geguckt, ja? Sondern habe immer gemeint, bei den Gläubigen gibt's keine wirklich hübschen Mädels, ja? Und das tut mir bis heute, ist das ein Verlust von mir, bis heute schmerzt mich das, habe viel Zeit meines Lebens verplempert mit ungläubigen Freundinnen. Ja. Und so war das dann. Dann bin ich dahin mit 36, habe mir gedacht, ah, jetzt bin ich auf der Insel wirklich am Ende der Welt. Wie soll ich denn da eine Frau finden? Ja? Und wie soll ich denn da weitermachen? Aber eines Tages habe ich gebetet, da war ich so am Ende mit meiner Kraft irgendwie, habe ich gebetet, ja Herr, wenn du das wirklich willst, dass ich ohne Frau jetzt weitermachen soll, ja, wenn ich mir das aufgeben muss, ja, dann ist das okay, dann gebe ich dir das. Ja. Habe ich zwar keinen Bock drauf, aber wenn du das haben willst, dann kannst du das bekommen. Ja. Also der Herr hat mich dahin gebracht. Ja. Ich habe gemerkt, der Herr, der will alles von uns. Ja. Der will auch das, was wir uns vorstellen für unsere Zukunft, unsere Lebensplanung, das alles will der haben. Ja. Aber dann muss ich dazu sagen, ja, dann hat es ungefähr 4 Monate gedauert, dann war ich schon verheiratet. Ja. Mittlerweile schon ein Kind. Ja. Aber nur deswegen, ich habe das jetzt gemerkt, nur deswegen, weil ich dem Herrn eben das gegeben habe. Ich ja, habe gesagt, Herr Jesus, du kannst es haben, diese Vorstellung. Ja, das war dann die Geschichte, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Das ist ja, müsste ich jetzt noch ein bisschen länger ausholen. Ja, auf jeden Fall, ein Ding war zum Beispiel, ich habe gewusst, schon mehrere Jahre habe ich gewusst, wenn ich mal heirate, dann muss die am 24. September Geburtstag haben. Ja, das habe ich gewusst. Ja, und dann habe ich mit einer ge-SMS und so, und dann eines Tages habe ich sie dann so gefragt, ja, übrigens, wie schaut's aus, wann hast du Geburtstag? Ja, 24. September. Ja, und was ich nicht gewusst habe, die, mit der ich da ge-SMS habe, das ist mittlerweile meine Frau, ja, die hat einen koreanischen Pastor unterrichtet und der hat gesagt zu ihr, hey, du wirst bald einen Weißen heiraten. Hat sie ihn ausgelacht. Ja. Hat sie gesagt, ja, was ist, und, ich habe nicht mal einen Freund und so. Ja. Dann hat er gesagt zu ihr, hey, du darfst nicht auslachen, ich bin Knecht Gottes. Ja. Und hat es nicht mehr lange gedauert, dann habe ich die geheiratet. Ja. Und ich will euch einfach nur das eine mitgeben. Ja. Wenn ihr jetzt irgendwie angesprochen werdet, geht es vielleicht raus in die Mission oder so, und fühlt's vielleicht, ja, das wäre vielleicht was für mich, aber denkt euch, ja, wie schaut's dann aus im Ehepartner und so, und bin ich dann allein, einsam und so, könnt ihr vergessen, das ist rein vom Teufel, ja, der Herr hat einen coolen Plan für jeden von uns, und dieser Plan beinhaltet natürlich, ja, in den meisten Fällen auch eine Frau oder einen Mann, ja, und ich habe gemerkt, der Herr ist wunderbar gnädig zu mir, und der Herr, und mittlerweile gefällt es mir da dort. Ja, habe jetzt nochmal meinen Vertrag verlängert und werde jetzt dann wieder dahin fahren und bin wirklich gesegnet. Ja, danke.
Vielen Dank an euch beide, Heiko und Volker, für das mit hineinnehmen in eure Arbeit, in euer Leben, ganz unterschiedlich in Guinea und Indonesien. Neben mir steht Volker Gekle. Ich habe ihn schon mal anmoderiert. Das ist schon eine Weile her, 2 Jahre. Er ist Baujahr. Ich lasse euch jetzt nicht schätzen, ich sage es.
Ja, mit Geburtstagen muss man jetzt vorsichtig sein, ne? Nach dem Geschichte. Vorsicht, wem er sein Geburtsdatum verrät hier.
Ja, genau. Aber du bist schon verheiratet. Baujahr 64. Bettina, hast deine Frau, du hast 3 Kinder. Du warst 10 Jahre lang Studienassistent und Studienleiter für Neues Testament in Tübingen am Bengelhaus. Dann 1 Jahr lang Pfarrdienst in Herrenberg. Und jetzt bist du seit September 2006 Direktor des Theologischen Seminars der Liebenzeller Mission. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt.
Du warst da auch mal, oder?
Nein.
Nein? Guck an. Hätte ich jetzt gedacht.
Ich war da nicht. Und eine Sache möchte ich nur hinzufügen. Du warst auch mal beim CVM erster Vorsitzender.
8 Jahre.
8 Jahre lang, genau. Jetzt bist du hier heute. Ich freue mich, dass du da bist, dass du Zeit hast für Bibelarbeit. Und eine Frage habe ich nur vorneweg. Es geht ja um Augen. Kannst du gut sehen? Brauchst du eine Brille?
Noch nicht. Aber manchmal dachte ich schon, hey, sollst du doch mal zum Doktor gehen. Gestern haben mich meine Studenten zum Kartfahren eingeladen. Wart ihr schon mal Kartfahren? Ich habe dauernd die blaue Flagge gezeigt bekommen, weil mich jemand überholen wollte. Und dann dachte ich, du solltest auch hinten Augen haben. Also mit dem Sehen ist das so eine Geschichte, aber es hat gestern sehr viel Spaß gemacht. Auch mit den Augen, die ich habe.
Gut. Ich bete noch für dich. Jesus, ich danke dir, dass du dein Wort uns gibst. Und ich danke dir für den Volker, dass du ihn befähigt hast, das Wort auszulegen. Und bitte dich, dass du durch ihn sprichst und zu uns und dass das Wort tief in uns hineinfällt. Amen.
Ich bin immer wieder fasziniert, was für Originale wir hier kennenlernen. Ich freue mich jedes Jahr auf diese Zeugnisse der Missionare. Das sind ja die letzten Abenteurer der Menschheit. Also, wenn ihr noch irgendwie Abenteuer erleben wollt, ich meine so richtige, nicht nur im Kino oder im Internet, dann muss man in die Mission gehen. Da lernt man echt krasse, tolle, interessante Typen kennen. Ich freue mich, dass ihr heute Morgen da seid, dass wir diese Zeit miteinander haben, dass wir Zeit haben, in Gottes Wort zu schauen. Ich muss am Anfang mich ein kleines bisschen entschuldigen. Ich habe mir eine Erkältung eingefangen und jetzt krächzt sich schon eine ganze Woche durch alle Vorlesungen und manche Vorträge hindurch. Ich werde ab und zu hier einen Schluck trinken heute Morgen, weil ich grab's hier wirklich mit der Stimme rum. Von daher genießt noch, solange sie geht. Und ansonsten am Ende wird es dann schwieriger. Aber ich hoffe, wir kriegen das beide alle miteinander gut rum. Guck auf deine Augen, ist das Thema dieser Einheit. Wir Menschen sind Augenmenschen. Die Augen, das sind sicherlich die Organe, mit denen wir am allermeisten aufnehmen im Leben. Es wäre schlimm, wenn wir nicht sehen könnten. Ein blinder Mensch, dem geht viel ab im Leben, klar. Augen sind entscheidende Organe unseres Lebens, mit denen wir die Welt wahrnehmen, mit denen wir Menschen wahrnehmen, mit denen wir unglaublich viele Signale aufnehmen. Mit unseren Augen, da erfassen wir die Dinge, da erfassen wir die Welt. Und wir erfassen die Welt mit dem Sehen viel mehr als mit dem Hören oder Riechen oder Fühlen. Das merkt man dann, wenn man schlicht und ergreifend fragen würde, womit bringt ihr eure Freizeit zu? Und da wird ein ganz großer Anteil am Fernsehen hängen bleiben, da wird ein großer Anteil mit dem Internet zugebracht werden, mit Dingen, die man sehen kann, mit bewegten Bildern. Das fasziniert uns. Ich schätze mal, die meisten werden lieber einen Film anschauen als ein Buch lesen. Das entwickelt sich vielleicht mit dem Alter dann irgendwann mal umgekehrt, aber wir leben in einer Augenkultur und Hollywood hat die Augen bedient. Hollywood ist ein gigantischer Service für unsere Augen. Da werden Bilder installiert für unsere Augen und wir sehnen uns nach diesen Bildern. Die Augen sind ein wunderbares Organ und die Augen sind aber auch ein schwieriges Organ. Alles, was Gott gut gemacht hat, kann auch verdorben werden von der Sünde. Und das erleben wir mit allen Dimensionen unseres Lebens und eben auch mit unseren Augen. Das Problem ist, dass heute in einer Welt uns Bilder aufgenötigt, Bilder aufgezwungen werden, dass unsere Augen heute in einer Welt missbraucht werden, und wir merken es gar nicht mehr. Wir werden durch eine Flut von schlechten Bildern heute missbraucht. Wir werden zu Opfern. Und wir werden durch eine Flut von schlechten Bildern unfrei gemacht. Man stiehlt uns die Freiheit, indem man uns massenhaft Bilder auf die Augen schmeißt. Und mit diesem Problem möchte ich heute ein bisschen umgehen, heute Morgen. Und ich möchte es tun anhand einer Geschichte aus dem Alten Testament. Die steht im 2. Samuel-Buch, Kapitel 11. Da geht es um die Geschichte des großen Königs Davids, dem Stern Israels, einem der Helden, der edle König, einer der zentralen Figuren von Gottes Heilsgeschichte. 2. Samuel 11. Ich habe das in einer wunderschönen PowerPoint-Präsentation alles aufbereitet, aber das ist hier ein bisschen kompliziert. Jetzt müssen wir es machen wie 2000 Jahre Kirchengeschichte vorher auch. Ich lese es und vielleicht habt ihr eine Bibel, könnt ihr es mitlesen. 2. Samuel 11, Abvers 1. Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen, sandte David Joab, Joab war sein Heerführer, und seine Männer mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen, und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen, und man sagte, das ist doch Batseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters. Und David sandte Boten hin und ließ sie holen, und als sie zu ihm kam, wohnte er ihr bei. Der schlief mit ihr, auf Deutsch. Sie aber hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit, und sie kehrte in ihr Haus zurück, und die Frau ward schwanger und sandte hin und ließ David sagen, ich bin schwanger. Ich kürze sie jetzt ein bisschen ab. Das Ganze wird zum Riesenproblem. David hat ein Problem, er hat Ehebruch begangen. Das Ding ist jetzt auch noch dadurch delikat, sie wird schwanger. Er lässt jetzt diesen Uriah heimholen von der Front und sagt, hey Uriah, geh mal zu deiner Frau und entspann dich ein bisschen, und hat ihm noch ein Geschenk gegeben, du, und du warst ja harter Krieger, und jetzt tu dir mal was Gutes zu Hause. Die Botschaft war klar, nur es war so, Kriegsleute durften im Krieg, das war Ehrenkodex eines Soldaten, die mussten geschlechtslos leben sozusagen. Die konnten keinen Geschlechtsverkehr haben während dem Krieg, und Uriah war ein aufrechter Soldat. Und was macht der Uriah? Der geht nicht heim. David macht alles, um den heimzukriegen zu seiner Frau, der Uriah aufrecht. Das wäre Gott, dass ich heimgehe, während meine Kameraden im Kampfe ihr Leben aufs Spiel setzen. Der Kerl geht nicht heim. David wird langsam verzweifelt. Was soll er machen? Der wollte dem natürlich dieses Kind unterschieben. Es gab ja noch keinen DNA-Test und so Zeugs damals. Und dann sagt er zu seinem Feldhauptmann Joab, also hör mal her, lass den Uriah mal ganz an die allervorderste Front, da wo es richtig heiß hergeht, da wo es richtig gefährlich wird. Und wenn der ganz vorne steht, dann zieht ihr euch mal blitzartig zurück, und dann steht er ganz schön doof da, und das haben die gemacht, und es kam, wie es kommen musste. Uriah fällt in heldenhaftem Kampf im Krieg. David ist ein großes Problem los, weil die Batseba war Witwe in diesem Moment, und die war jetzt sozusagen wieder frei zum Heiraten. Und dann heißt es am Ende dieser Geschichte, sobald sie aber ausgetrauert hatte, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen, und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn, der schon vorher gezeugt wurde. Aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Da ist ein großer König, ein Mensch nach dem Herzen Gottes, einer, der sein ganzes Leben am Willen Gottes orientieren wollte, der gehorsam sein wollte und der das bisher eigentlich auch getan hatte. Und jetzt passiert das. Jetzt diese Geschichte. Und ich will jetzt heute Morgen mal zwei Fragen nachgehen. Die erste Frage, wie konnte es dazu kommen? Was waren die Faktoren, dass David zu diesem Punkt kam? Und die zweite Frage, die ich stellen möchte, wie kommt man aus sowas eigentlich wieder raus? Wie kommt man wieder raus aus so einer Geschichte, wenn sie denn mal passiert ist? Erstens die Strategie der Sünde. die Strategie der Sünde, die ich euch mal an dieser Stelle erklären möchte. Da habe ich 5 Punkte für diesen ersten Punkt. Erstens, Sünde sucht die Unordnung in unserem Leben. Sünde sucht die Unordnung in unserem Leben. Wenn man mal diese Geschichte liest, dann müssen wir gleich am Anfang, gleich im ersten Vers über ein paar Informationen stolpern. Informationen, die sehr merkwürdig sind. Da merken wir, dass sich bei David im Laufe der Zeit manches verändert hat in seinem Leben. Schon in Vers 1 heißt es, zu der Zeit, als die Könige ins Feld zu ziehen pflegen. Hä? Was soll denn das? Ist das eine Jahreszeit? War es im Frühling üblich, dass man ins Feld zu ziehen pflegt? So komisch sich das anhört, das war's. Das war sozusagen das Hobby antiker Könige. Der Krieg um des Krieges willen, so wie heute Präsidenten und Direktoren und die großen Bosse, die Banker könnte man jetzt auch vielleicht nennen, golfen gehen und segeln gehen, wenn die Saison ist, so verbringt man heute seinen Urlaub. So ließen die Könige der antiken Welt ihre Armeen mal so zum Hobby ein bisschen kämpfen. Mal gucken, wer der Stärkere ist. Und da gab es eine Saison, eine Kriegssaison. Das war eine Unsitte der antiken Welt. Diese mächtigen Könige und Herrscher, die ließen halt mal kämpfen. Das war so eine Art Boxkampf mit Stellvertretern und tödlichem Ausgang. Was juckt uns, wenn da ein paar Soldaten draufgehen? Hauptsache, wir haben unseren Spaß und können ein paar super Storys und Geschichten erzählen. Diese Unsitte war für den König Israels verboten. Das war nicht der Wille Gottes, dass man einfach Leute opfert zum Spaß, um sich mit anderen Nationen zu messen. Das war David eigentlich verboten und jetzt merken wir, wie David bei dieser blöden Geschichte auf einmal mitmacht. Wie David diese antike Unsitte selber aufgreift. Da sandte David Joab und seine Männer mit ihm und ganz Israel, damit sie so mal eben en passant das Land der Ammoniter verheerten. Die wollten das gar nicht erobern, die wollten es nur mal kurz zerstören. Nun merken wir aber noch was anderes. Der David ist selber gar nicht dabei. Warum ist David eigentlich nicht dabei? Gut, das kann man natürlich erklären. So ein König hat ja wirklich einen vollen Terminkalender. Der kann ja nicht überall sein. Der kann ja nicht bei jedem Krieg mitmachen, den er mal kurz befohlen hat. Und die ganzen Regierungsgeschäfte und der Stress beim Regieren und die täglichen Sitzungen und Termine, die plagen einen doch sehr arg. Kann man ja locker erklären. Nur jetzt heißt es in Vers 2, es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager. Man prüft nochmal, vielleicht falsche Übersetzung. Müsste nicht heißen, am Morgen aufstand von seinem Lager. Nein, es steht tatsächlich da, der ist abends aufgestanden. Gut, das kennt man bei manchen Teenagern auch, aber bei einem König ist ungewöhnlich, krank war er auch nicht. Wir merken auf einmal mit so kleinen Notizen im Text, da ist aus diesem großen König David, dem Kriegshelden, auf einmal ein Nachtschwärmer geworden. Während sich seine Soldaten auf seinen Befehl hin auf dem Kriegsfeld das Blut um die Ohren spritzen lassen, liegt der Herr König zu Hause im Bett auf der faulen Haut und wird erst abends richtig munter. Ihr merkt vielleicht, dieser große König hat hier etwas die Bodenhaftung verloren. Da hat einer, obwohl er König ist, auf einmal zu viel Zeit. Und da weiß einer auf einmal offensichtlich nicht mehr so richtig, wie er mit seiner Zeit umgehen soll. Und das ist so eine Grundregel in unserem Leben. Die Sünde steht immer dann vor der Tür, wenn wir die Ordnung in unserem Alltag verlieren. Die Sünde steht immer dann vor der Tür, wenn wir mit unserem Lebensalltag nicht mehr klarkommen, wenn wir die Ordnung verlieren. Es gibt 2 Gefahren für unser geistliches Leben. Die erste Gefahr ist, dass wir zu viel zu tun haben, dass wir uns zu viel zumuten, dass wir unseren Terminkalender überstrapazieren, dass wir einfach zu viel machen und keine Stille mehr finden, keine Zeit für Gott mehr finden, keine Zeit finden, um uns zu orientieren. Wer zu viel Stress macht, wer zu viel Umtrieb macht, der bekommt irgendwann ein Problem in seinem geistlichen Leben. Die andere Gefahr ist, dass wir zu wenig zu tun haben, dass wir zu viel Zeit haben und dass wir die Ordnung in unserem Leben verlieren, dass man zu viel Zeit hat für dumme Gedanken und für überflüssige Aktivitäten. Es ist nicht gut, es ist wirklich nicht optimal, wenn man zu viel Zeit für die Glotze hat. Es ist nicht optimal, wenn man zu viel Zeit fürs Internet hat. Wenn man zu viel Zeit hat, dann sieht man immer zu viel Mist. Das war auch das Problem von David. Interessanterweise in diesem ganzen Kapitel, ihr könnt es mal durchlesen, kommt Gott überhaupt nicht vor im Blick Davids. David und Gott sind zwei völlig unterschiedliche Größen im ganzen Kapitel. Von Gott ist im ganzen Kapitel 11 nur zweimal die Rede, aber nie positiv im Blick auf David. Einmal im Munde Urias, der sagt, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst. Ich tue sowas nicht, dass ich, während die anderen kämpfen, dass ich heimgehe zu meiner Frau. Nee, mache ich nicht. Und am Ende kommt nochmal Gott vor. Aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Da merken wir sehr deutlich in so kleinen Signalen, was David hier tut, ist ganz weit weg von Gott. Ein zweiter Punkt. Sünde sucht unsere Sinne. Sünde sucht unsere Sinne. David steht abends auf aus seiner Kiste und geht auf seinen Balkon. Und jetzt muss man wissen, sein Palast stand an der höchsten Stelle Jerusalems. Der konnte auf ganz Jerusalem gucken, hatte freie Sicht auf alle Innenhöfe. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen. Sünde und ganz besonders sexuelle Sünde beginnt mit den Augen, beginnt mit dem Sehen. Und die Sünde, die weiß, dass unsere Augen das sensibelste Organ unseres Lebens ist. Über das Auge sind wir am allerleichtesten manipulierbar. Und genau das geschieht heute millionenfach und immer aggressiver und immer brutaler, dass uns Bilder aufgedrängt werden, dass wir mit Bildern überschwemmt werden, die uns manipulieren wollen. Bilder, die uns interessieren. Bilder, die wir meinen, beherrschen zu können. Bilder, die uns aber faktisch manipulieren. Die uns etwas aufzwingen und aufdrängen, was wir nicht wollen. Es werden Bilder produziert, die sich in unseren Gehirnen festkrallen, die in unseren Gehirnen festgeklebt werden, als ob sie da mit Patex hingeklebt worden wären und die wir nicht mehr wegkleben können, wegkriegen können, wegkratzen können. Und ich weiß, dass viele Menschen drunter leiden, viele junge Menschen drunter leiden, dass vor allem viele Männer und viele junge Männer unter solchen Bildern leiden und sagen, Mensch, könnte man das nicht mal abstellen? Es gibt viele, die süchtig geworden sind nach Bildern, die uns Erfüllung versprechen, die uns in Wirklichkeit aber immer nur belügen. Die uns immer nur belügen. Es gibt viele Menschen, denen schlechte Bilder das Leben zur Hölle gemacht haben. Und nun ist mir eines sehr wichtig. Wir sind immer auch Täter, aber nicht zuerst. Wer von blöden, dummen, schlechten Bildern geplagt und geschlagen ist, ist zuallererst einmal Opfer. Opfer einer teuflischen Strategie. Wenn wir auf erotische Bilder reagieren, ist das zunächst einmal nicht unsere Schuld. Das ist ein Reflex. Wir Menschen haben einen Hinguckreflex auf erotische Bilder. Da braucht man nicht sagen, Männer sind Schweine. Nein, das ist ein Reflex, dass wir alle auf ein erotisches Bild reagieren. Das ist so wie mit dem Kniesehnenreflex. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gekannt habt, kennt ihr vom Doktor mit dem Hämmerchen, ne? Der haut auf die Kniesehne und dann klappt das Bein so hoch. Das ist ja keine Entscheidung der Kniesehne. Aha, ein Hammer und der klopft drauf und jetzt hebe ich halt mal meinen Unterschenkel hier. Nein, sondern das ist ein Reflex, der vom Schöpfer so installiert ist. Und das Hingucken auf erotisches Aussehen, das Hingucken auf ein sexy Outfit, das ist keine Schweinerei, sondern ein vom Schöpfer installierter Reflex. Wir können da gar nicht hingucken. Und die Werbung weiß das. Man bombardiert uns mit Bildern, weil man ganz genau weiß, der Mensch kann gar nicht anders, als dahin zu gucken. Man missbraucht einen von unserem Schöpfer installierten Reflex, um uns am Haken zu haben. Wir sind da im ersten Moment gar nicht in der Lage, nicht zu reagieren. Und ich will das auch mal im Blick auf die Kleidung sagen. Es gibt viele schöne junge Mädchen, die sich sehr schön anziehen. Nur eines ist ja klar, wenn ich mich sexy ankleide, dann werde ich auch angegafft. Nicht, weil Männer Schweine sind, sondern weil die gar nicht anders können, als hinzugucken. Das ist wie wenn man auf die Kniesehne haut. Da klappt der Unterschenkel hoch. Und dann beklagen sich manche, oh, die gucken mich immer so an und die gucken immer auf meinen Busen. Ja, logisch, wenn ich mich entsprechend drapiere, dann passiert das. Das ist ein logischer Reflex. Habt ihr euch mal überlegt, warum in der islamischen Welt Frauen ja richtig verpackt werden in diese großen, weiten Chadors, noch vermummt, manchmal nur so ein Augenschlitz. Die islamische Welt hat eine radikale Antwort auf dieses Phänomen gefunden. Die islamische Welt verpackt Frauen total, dass wirklich das Sehen komplett ausgeschlossen ist, weil die islamische Welt genau diesen Reflex irgendwie handhaben möchte, ihm irgendwie begegnen möchte. Damit wir uns nicht falsch verstehen, ich halte das nicht für eine brauchbare Alternative für unser Miteinander. Ich halte das für sehr frauenfeindlich, was da mit Frauen gemacht wird. Aber unsere Kultur halte ich umgekehrt für sehr männerfeindlich, weil Männern hier sehr viel zugemutet wird, wogegen sie sich eigentlich nicht wehren können. Man lässt Männern da gar keine andere Wahl, als hinzuschauen. Und viele junge Männer, auch Frauen manchmal, leiden unter diesem Hinguckreflex. Nur dieser Reflex ist nicht das Problem. Der ist Teil unserer Geschöpflichkeit. Gott hat es so gemacht. Gott möchte, dass wir uns gegenseitig attraktiv finden. Dass Männer und Frauen voneinander angezogen werden. Das ist die Idee des Schöpfers, wie Mann und Frau zusammenkommen. Dass sie sich attraktiv finden. Wäre schlimm, wenn es umgekehrt wäre, wenn sie sich da nur abstoßen würden. Nein. Das Problem ist nicht dieser Reflex, das Problem sind die Bilder, die auf uns einfließen und uns bombardieren, die uns süchtig machen. Und diese Flut von erotischen Bildern, die uns heute überall begegnet, ist ein Angriff auf meine Freiheit, ein Angriff auf unsere Freiheit. Ich will doch nicht dauernd sexuell erotisiert werden. Ich will nicht ständig von Bildern belästigt werden. Ich will nicht, dass sie mein Denken dauernd besitzen. In unserem Kopf, da findet ja ein Verdrängungswettbewerb von Bildern statt. Und diese Bilder, die sind so gigantisch, so gewaltig, so massiv, dass sie immer stärker sind als alle anderen Bilder, die uns angeboten werden oder die wir haben wollen. Diese aggressiven Bilder besetzen mit einer unglaublichen Energie unser Denken. Und das lähmen sie und sie machen uns süchtig. Mir geht's heute Morgen zuerst einmal darum, dass du dich nicht zuerst gleich als Täter verdammst. Darüber werden wir auch noch reden. Wir sind auch Täter, klar. Wir können uns da nicht entschuldigen. Aber wir sind zunächst einmal Opfer. Und du brauchst nicht denken, Mann, was bin ich für ein Schwein, dass mich solche Bilder anziehen. Das ist völlig normal, dass uns diese Bilder anziehen. Es wäre schlimm, wenn sie uns nicht anziehen würden. Du bist so geschaffen, dass dich diese Bilder interessieren. Das ist nur normal, vom Schöpfer so gemacht. Das Problem ist nicht dein Interesse. Das Problem sind die Bilder, die erzeugt werden. Mir geht es darum, dass wir zunächst einmal uns zu einer großen Solidarität der Opfer zusammenschließen. Wir sind Opfer einer Kultur, die uns ständig belästigt. Viele Menschen klagen heute über Lärmbelästigung. Manche klagen über Geruchsbelästigung. Ich klage über eine Bildbelästigung. Ich meine jetzt nicht nur eine Zeitung damit. David wurde hier von einem Bild belästigt. Es ist schwer zu sagen, ob es die Dame drauf angelegt hat oder nicht, ob es Zufall war oder nicht. Klar ist aber auch, der David ist jetzt nicht weggelaufen. Er hätte ja auch gehen können. Nein, er ist in diesem Moment zum Gaffer und zum Spanner geworden. Wenn es um Versuchung geht, dann ist in der Bibel sehr oft vom Fliehen die Rede. Es geht darum, dass wir uns räumlich entfernen, damit unsere Sinne von der Sünde nicht mehr angesprochen werden können. Steht sehr oft in der Bibel, flieht vor der Unzucht, flieht vor dem Götzendienst. Das heißt, beweg dich in eine Distanz von diesen Dingen. Entweder ich entferne mich selbst oder ich entferne die Dinge, die mir Mühe machen. Da muss ein Raum dazwischen sein, dass ich sie gar nicht mehr sehen kann. Jesus sagt es mal sehr hart in einem Bildwort. Er meint es nicht wörtlich, aber da wird es deutlich. Wenn dich dein rechtes Auge zum Abfall verführt, dann reiß es aus und wirf es von dir. Dieses Bildwort sagt nicht, dass man sich irgendwelche Organe abhacken oder rausreißen sollte. Das war manchmal ein verheerendes Missverständnis in den ersten Jahrhunderten der Kirche. Sondern, dass ich in eine Distanz treten soll, dass meine Augen in eine Distanz treten sollen von den Dingen, die uns immer wieder fertig machen. Es geht um eine Entfernung von der Quelle der Verführung. Der David hat das nicht gemacht und damit nahm dieser Schlamassel seinen Lauf. Was heißt das für uns? Das heißt für uns, dass wir uns schützen vor der Versuchung, indem wir zunächst einmal ganz genau nachzeichnen, wo entsteht die eigentlich? Wo entsteht dieser verführerische Reiz für mein Denken? Und wie kann ich diesem Reiz einen Riegel vorschieben? Wie kann ich das tun? Ein drittes: Sünde missbraucht unsere Möglichkeiten. Sünde missbraucht unsere Möglichkeiten. Was bei David in verheerender Weise zusammenkommt, sind ja zwei Dinge. Einmal die Lust in seinem Leben, die aus der Unordnung seines Lebens resultiert. Der Mann weiß nicht so recht, was zu tun mit seinem Leben, ist zum Nachtschwärmer geworden. Und was aber auch noch dazu kommt, ist das Zweite, das ist die Macht. Die Macht, die er hat. Zum Verlangen tritt noch die Möglichkeit. Er ist ein uneingeschränkter Alleinherrscher. Und das ist das Problem. Es ist immer schlecht, wenn wir etwas uneingeschränkt tun und lassen können, was wir wollen. Es ist immer schlecht, wenn unserem Leben keine Grenzen und keine Schranken gesetzt sind. Sünde missbraucht hier die Macht und die Möglichkeiten, die wir haben. Dass der David Macht hat, ist ja nicht schlecht an sich. Das braucht ein König. Er braucht Macht. Er braucht die Macht, um für seine Regierungsgeschäfte das Rechte tun zu können. Er braucht Regierungsvollmacht. Aber wenn sich die Macht von der Verantwortung vor Gott löst, dann wird sie immer zerstörerisch. Und an dieser Stelle verkehren sich hier die Dinge in ihr Gegenteil. Die Sünde will, dass wir die positiven Möglichkeiten, die wir haben, dass wir die Macht, die wir haben, dass wir die Gestaltungsspielräume, die wir haben, dass wir die negativ missbrauchen. Die Situation Davids, die gleicht jetzt in verheerender Weise unserer Situation heute, wenn wir vorm Internet sitzen. Ja? Sehen, verlangen und einen Mausklick. Wir haben heute viel mehr Möglichkeiten, an Bilder zu kommen als früher. Wir sitzen heute nicht mehr auf einem Thron und haben ein Zepter in der Hand, um Macht zu haben. Nein, wir sitzen heute vor unserem Laptop und haben eine Maus in der Hand und haben die gleiche uneingeschränkte Freiheit und Macht wie David damals. Da kann jeder machen, was er will. In dieser virtuellen Welt sind wir Könige. Mit der Maus in der Hand sind wir uneingeschränkte Herrscher. Und das tut uns Menschen nie gut. Was für David zum Verhängnis wird, ist diese Kombination von Lust und Macht. Der bestellt sich Batseba sozusagen Freihaus. Das war bei antiken Königen normal und üblich, aber nicht für den König Israels. Auch für den galt das Verbot des Ehebruchs. Wir merken, nicht alles, was der Zeitgeist und die Kultur erlaubt, ist immer gut vor Gott. Nein, das ist nicht gut, nicht in Ordnung vor Gott. Nicht alles, was man tut, ist gut vor Gott. Jetzt dachte der David, dass sich die Geschichte vertuschen lässt. Einmal ist ja kein Mal und bei Nacht sind alle Katzen grau. Die Palastdiener müssen dicht halten, sonst macht man sie mundtot oder bei Bedarf auch mausetot. David hat unglaublich viel Macht, um Dinge zu organisieren. Er kann sich Batseba bestellen, wie im Versandkatalog bei Quelle. Er hat seinen Palastladen voll im Griff, das Personal im Griff. Nur einen hat er nicht im Griff. Gott hat er nicht im Griff. David hat vermeintlich alle Strippen in der Hand, nur Gott hat er nicht in der Hand. Gott kann er nicht in seine intriganten Pläne einspinnen. Die Batsheba wird schwanger und plötzlich beginnt dieser Seitensprung zum Problem zu werden. Ein Kind ist ja immer öffentlich, das kann man nicht verheimlichen. Und jetzt entwickelt David mit teuflischer Intelligenz neue Pläne. Das ist auch so eine Beobachtung des Lebens. Wenn wir der Sünde nachgeben, entfaltet sie immer eine diabolische Intelligenz in unserem Leben. Alkoholiker sind sehr intelligente Menschen, wenn es darum geht, etwas zu vertuschen. Drogenabhängige sind sehr intelligente Menschen, wenn es darum geht, Stoff zu besorgen. Da entfalten wir eine diabolische Intelligenz. Und David hier auch. Uriah soll heimkommen, der soll mit seiner Frau schlafen, dann kann man dem das Kind in die Schuhe schieben. Aber jetzt heißt es hier, Uriah ist gerechter als David. Auch in Kriegszeiten galt für den das Gebot der Enthaltsamkeit. Es ist verrückt, David kriegt den Kerl nicht ins Bett seiner Frau. Die teuflischen Pläne Davids werden von Gott noch viel hartnäckiger verhindert, als David sich das vorstellt. Jetzt kommt der vierte Punkt, Sünde. Scheu die Ehrlichkeit. Sünde scheut die Ehrlichkeit. Der David kriegt langsam Panik. Plötzlich dämmert ihm, was er für einen Fehler gemacht hat, und plötzlich dämmert ihm, was daraus für ihn erwachsen kann. Und jetzt kriegt er Angst vor der Aufdeckung seines Fehlers. Das Hauptproblem unseres Lebens sind nicht die Fehler, die wir machen. Wir Menschen machen Fehler. Wir sind fehlerhafte Wesen. Jeder von uns macht Fehler. Das ist so. Ist nicht gut so, aber es ist so. Das Hauptproblem unseres Lebens sind nicht die Fehler, die wir machen. Das Hauptproblem ist die Vertuschung der Fehler. Das Hauptproblem ist, dass wir eine Decke drüber legen. Und indem wir die Sünde vertuschen, indem wir über die Sünde eine Decke drüber ziehen, da entwickelt die erst ihre eigentliche Dynamik. Sünde sucht die Heimlichkeit. Sünde sucht das Dunkel. Sünde sucht das Vertuschen. Sünde sucht die feuchten, dunklen Ecken unseres Lebens. Ich habe einen Kollegen, der hat Töchter, die haben irgendeinen Quatsch im Badezimmer gemacht. Irgendwas flog durch die Luft und machte eine Mordsmacke in die Badezimmertür. Das Ding war echt schwierig. Und die Töchter sagten, oh, wenn das Papa erlebt, nehmen ein Poster und hängen es über die Tür. Ja, das Poster muss da jetzt hängen, das ist jetzt so und das ist jetzt in und das bleibt da auch hängen, wir wollen das. Vater sagt, meine Güte, das ist kein schönes Poster, aber sei es drum, bevor ich jetzt einen Krieg mit meinen Töchtern anfange. Nach einem halben Jahr war die Tür so verrottet, dass selbst das Poster das Ganze nicht mehr vertuschen konnte. Versteht ihr? Hätten die gesagt, hör mal her, Papa, dumm gelaufen, dann hätte man die Tür reparieren können. Jetzt konnte man die Tür nicht mehr reparieren, jetzt musste man sie austauschen. Das Hauptproblem sind nicht die Bilder, die du dir reinziehst. Das Hauptproblem ist, dass du eine Geheimsache daraus machst, dass es keiner wissen darf, dass du den Deckel drauf machst und alles vertuschst und nichts zugibst. Hätte der David an dieser Stelle reinen Tisch gemacht, dann wäre es ein Ehebruch am Tage gewesen, wäre peinlich gewesen, wäre schwierig gewesen, aber die Sache wäre an diesem Punkt zum Ende gekommen. Aber indem er die Sache vertuschen will, kommt es zum Mord. Und nicht nur zum Mord an diesem Uriah, sondern auch viele andere Elitesoldaten müssen sterben, weil David nicht den Mut hat, an dieser Stelle reinen Tisch zu machen, ehrlich zu werden über diese Geschichte. Am Anfang war ja nur mal gucken, ne? Nur mal gucken. Aus Gucken wird Spannen, aus Spannen wird Ehebruch, aus Ehebruch Mord. Am Anfang war dieser Hinguckreflex. Und das Problem ist, dass er mit diesem Hinguckreflex, für den er nichts konnte, in einer falschen Weise umgegangen ist. Es ist wie mit dem Sündenfall. Am Anfang war nur mal so eine Frucht. Ich weiß nicht, ob es ein Apfel war. Nehmen wir mal an, es sei ein Apfel. Am Anfang war nur ein Apfel. Kann ein Apfel Sünde sein. Aber aus diesem einen Ungehorsam im Paradies erwächst im nächsten Kapitel der Totschlag. Und zwei Kapitel weiter geht sich eine ganze Menschheit an die Gurgel. Das ist diese Dynamik der Sünde. Erlaubt euch nicht den kleinen Ungehorsam, damit der große erst gar nicht passiert. Charles Haddon Spurgeon, der hat es mal so auf den Punkt gebracht, er sagte, es ist der kleine Stein im Schuh, der den Wanderer müde macht. Es ist der kleine Stein im Schuh. Ihr kennt es vielleicht, man hat beim Wandern sich so ein kleines Steinchen in den Schuh gelaufen und denkt, naja, gut, ist mir zu blöd, jetzt anzuhalten, den Schuh auszuziehen und den rauszuklopfen, den drücke ich irgendwo in eine Ecke in meinem Schuh. Und du läufst Kilometer um Kilometer weit und irgendwann geht's nicht mehr. Dann hast du eine Blase, dann kannst du gar nicht mehr weiterlaufen. Holt die kleinen Steine aus euren Schuhen raus, damit eure Wanderung nicht zu früh zum Ende kommt. David hat es nicht getan. Die Sache schien bei ihm aufzugehen. Uriah kommt um. David kann die Witwe scheinbar ganz normal und legal heiraten. Die Sache scheint ihm Butter zu sein. Nur, jetzt kommt das Fünfte. Der fünfte Punkt dieser Strategie der Sünde. Sünde hat immer Folgen. Sünde hat immer Folgen. Sünde verdampft ja nicht mit der Zeit. Da wächst nicht einfach Gras drüber, sondern Sünde hat immer Folgen. Wenn Sünde vom Menschen in Butter zu sein scheint, dann stinkt sie immer noch zum Himmel. Die Folge ist, dass Davids Herrschaft ab diesem Tag nicht mehr unangefochten ist. Dass David ab diesem Tag Stress hat. Und mit wem hat er Stress? Mit seinen Kindern. Er wird von den eigenen Kindern bedroht. Und die eigenen Kinder werden nicht müde, ihn zu übertreffen in Sachen Ehebruch und Mord. Wo David angefangen hat, machen seine Kinder weiter. Für Kinder sind die Sünden der Eltern immer Persilscheine für das eigene Leben. Für Kinder sind die Sünden der Eltern Persilscheine für das eigene Leben. Macht hier reinen Tisch, damit dieser Teufelskreis durchbrochen wird. Davids Bitte um Vergebung, ein Kapitel später, die hält ihn am Leben. Aber dieser unheilvolle Kreislauf von Gewalt und Ehebruch, der hört nicht mehr auf in seiner Familie. Wie konnte es dazu kommen? 5 Punkte. Die andere Frage ist jetzt, wie kommen wir da eigentlich wieder raus? Wie kommen wir da eigentlich wieder raus? Gibt es Hoffnung? Gibt es Hoffnung vom Evangelium Jesu Christi her, dass wir da wieder rauskommen aus diesen Teufelskreisen? Wie komme ich raus, wenn ich da mal drinstecke? Es ist nicht die letzte Tragödie, wenn man drinsteckt. Entscheidend ist nur, dass ich auch wieder rauskomme. Wie geht das? Deshalb das zweite Thema, der Weg zur Umkehr. Das geht jetzt ganz kurz und schnell. Erstens, es geht um die Beichte im Leben und die Bitte um Vergebung. Beichte und Bitte um Vergebung. Ein Kapitel später, da kommt dieser Prophet Nathan, erzählt David eine rührige Geschichte von einem Schaf, das geklaut wird von einem König. David tobt, ist wütend. Dem Mann gehe ich an die Gurgel, und der Nathan sagt zu ihm, du bist der Mann. Und dann passiert etwas Wunderbares im Leben dieses David. Er gesteht ein, dass er gesündigt hat. Ich habe gesündigt, heißt es in Kapitel 12, gegen den Herrn. Und dann sagt der Nathan zu ihm, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Die Vergebung in unserem Leben verhindert nicht immer alle Folgen der Sünde. Wenn ich finanziell Mist gebaut habe, kann mir Gott vergeben, aber ich muss die Schulden, die ich bei der Bank habe, immer noch begleichen. Wenn ich meine Gesundheit mit Drogen an die Wand gefahren habe, kann ich Vergebung vor Gott erfahren, aber ich muss mit den gesundheitlichen Folgen immer noch leben. Und wenn Beziehungen in die Binsen gegangen sind, dann kann ich Vergebung erfahren vor Gott, aber ich muss mit manchen zerrütteten Beziehungen vielleicht noch sehr lange leben. Das kann sein. Aber die Vergebung vor Gott schafft die Grundlage, dass Dinge anders werden können. Die Vergebung vor Gott stellt mich in eine neue Wirklichkeit vor Gott. Und das ist der entscheidende erste Schritt. Nicht erst, dass die Wirklichkeiten zwischen Menschen und die Wirklichkeiten in meinem Leben anders werden, sondern dass diese Wirklichkeit, die mich mit Gott verbindet, dass die anders wird. Wenn ein Mensch vor Gott seine Schuld eingesteht und um Vergebung bittet, dann erlebt er etwas. Dann erlebt er die ganze Gnade Gottes. Und diese Gnade verändert diese Beziehung zu Gott. Da ist etwas juristisch anders geworden. Da steht man in einer neuen Art und Weise vor Gott. Und das ist die Grundlage. Das ist der Anfang. Da muss man noch gar nicht sehen, spüren und fühlen. Entscheidend ist, dass diese Wirklichkeit eine andere geworden ist, die uns vorher von Gott getrennt hat und die jetzt wieder die Tür aufmacht zu Gott. Diese Wirklichkeit, die die Grundlage der Weihnachtsbotschaft ist, von der wir herkommen. Und der zweite Punkt, der Weg der Umkehr, der führt über die Ehrlichkeit vor Gott und dem Nächsten. Ehrlichkeit. Die Sünde hat ein Interesse. Die Sünde möchte, dass wir allein bleiben. Dass wir einsam bleiben mit der Sünde. Dass wir sie im Dunkeln und im Verborgenen halten. Dort entfaltet Sünde ihre Macht. Da, wo es dunkel ist, da, wo es feucht ist, da, wo es modrig ist, da, wo kein Licht hinkommt, da hat sie ihr Herrschaftsgebiet. Wenn wir das Fenster aufmachen, wenn wir den Vorhang wegziehen, wenn wir frische Luft reinlassen, wenn wir Licht in unser Leben lassen, hat die Sünde keine Chance. Das Einzige, was den Riegel der Sünde knacken kann, ist Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Ein Kollege von mir, dem ist es passiert, dass seine Tochter mit 16 Jahren schwanger geworden ist. Nicht optimal. Der war Pfarrer und es ist ja wie bei der Batzeba, Kinder werden irgendwann öffentlich, ne? Dann ist er hergegangen, hat am nächsten Sonntag im Gottesdienst, am Ende des Gottesdienstes, nach den Abkündigungen gesagt, ich habe noch eine persönliche Information an Sie. Ich möchte, dass Sie wissen, meine Tochter ist schwanger, unehelich, sie bekommt ein Kind. Wir stehen zu unserer Tochter. Segen, Amen, Tschüss. Merkt ihr, da ist etwas geknackt worden, was zum Dorfgeschwätz geworden wäre. Und am nächsten Montagmorgen hört das Klingeln an seiner Tür nicht mehr auf, wo Frauen aus der Gemeinde kommen und beichten und bekennen, dass sie ihre Kinder abgetrieben haben, weil sie nicht diesen Mut hatten, dazu zu stehen. Ehrlichkeit ist eine Botschaft, die weit über unser eigenes Leben hinausgeht. Ehrlichkeit ist der Schlüssel zum Leben, der Schlüssel zur Umkehr, der Schlüssel zur Veränderung. Und das ist mein dritter und letzter Punkt, Schritte zur Veränderung. Es ist am Anfang gar nicht entscheidend, wie groß und wie erfolgreich diese Schritte sind. Entscheidend ist, dass wir sie gehen und dass wir nicht locker lassen. Es geht im Leben mit Jesus immer wieder um das Einüben eines veränderten Lebensstils. Wer mit Jesus beginnt, der wird auch immer wieder scheitern. Ja, das ist so. Wir machen Fehler und wir machen immer noch Fehler. Das ist so. Nicht gut, aber das ist nicht die letzte Tragödie. Entscheidend ist, dass wir nicht aufhören, Schritte der Veränderung zu machen. Und ich möchte dir jetzt drei Schritte nennen und beim dritten nochmal ins Detail gehen. Erstens, fange in der Versuchung ein Gespräch mit Jesus an. Ich fange immer ein Gespräch mit Jesus an, aber gerade in der Versuchung. Bilde dir nicht ein, ach du liebe Güte, du je. Wenn Jesus das erfährt, was denkt er sich drüber? Hey, der weiß es, bevor du es weißt. Jesus weiß es immer schon vorher. Rede mit Jesus über die Dinge, über die du dich schämst. Beziehe Jesus in dieses Gespräch mit ein. Fange nicht erst an, mit ihm zu reden, wenn du meinst, du hast es selber gepackt. Vergiss es. Fange an, mit ihm zu reden über die Dinge, mit denen du heute nicht klarkommst. Und denke nicht, es wäre peinlich. Jesus kennt noch ganz andere Dinge. Das Zweite, fang mal an, eine Analyse deiner Versuchung zu machen. Fang mal an, ganz genau zu überlegen, wann, an welcher Stelle, zu welcher Uhrzeit, an welchem Ort werde ich immer wieder schwach. Was sind die Tagesstunden? In der Regel sind es die Abendstunden. Und wie kann ich diese Zeiten und wie kann ich diese Orte, wie kann ich diese Gelegenheiten anders gestalten, als ich sie bisher gestalte? Analysier das mal. Und das Dritte, fang eine Gegenstrategie an. Und ich möchte dir jetzt nochmal 3 konkrete Tipps für eine Gegenstrategie geben. A, entwickle eine äußere Ablenkungsstrategie. Überlege dir einmal 2 oder 3 Dinge, die du sehr gerne tust, die du sehr gerne liest oder hörst oder ansiehst. Überleg dir das mal sehr präzise. Was ist schön in meinem Leben? Was macht mir Spaß? Was macht, bereitet mir Freude? Und wenn dann die Bilder locken, dann tu genau das, was dir Spaß macht, was aber positive Folgen hat und keine negativen Folgen. Verdränge diese lästigen Bilder in den lästigen Momenten mit etwas Schönem in deinem Leben. Überleg dir sehr präzise, was das sein könnte. Es sollte nichts sein, was wieder abhängig macht. Also wenn du gerne ein Bier trinkst, wäre das eine schlechte Strategie, natürlich dann in diesen Momenten dann einzusaufen. Nein, ihr versteht mich schon richtig. Dinge, die gut sind, die schön sind, die tu in diesem Moment. Ersetze das schlechte Lockende mit einem positiv verlockenden Ziel. Das zweite B, entwickle eine innere Ablenkungsstrategie. Überleg dir einmal, worüber du gerne nachdenkst, was schöne Gedanken für dein Leben sind. Gedanken, denen du gerne nachhängst. Das können Gedanken an einen schönen Urlaubsort sein, Gedanken an ein tolles Fußballspiel, so würde ich es machen, oder an einen netten Jugendkreisabend oder irgendwas. Und immer, wenn diese in deinem Gehirn eingebrannten Bilder dich wieder fertig machen, dann versuch, die zu verdrängen, indem du diese schönen Bilder, an die du gerne denkst, dazwischen schaltest. Das klappt nicht immer gleich. Aber das ist eine Methode, schlechte Bilder mit guten Bildern zu ersetzen. Versuche, dich innerlich abzulenken. Schalte andere gute Gedanken dazwischen. Und das dritte C, entwickle eine Kontaktstrategie. Bleib nicht allein. Überleg dir 2 Personen, die du immer anrufen darfst, die immer da sind, wo du mit dem Handy anrufen kannst und sagst, du, gerade ist es wieder schwierig, gerade ist es wieder schlimm, könntest du mit mir ein Gebet sprechen oder im schlimmsten Fall sogar vorbeikommen? Oder darf ich dich besuchen, jetzt in diesem Moment? Ihr könnt euch hier auch zusammenschließen. Ich möchte eine Solidarität der Opfer. Wenn wir allein bleiben, haben wir keine Chance. Wir brauchen eine Solidarität der Opfer, damit am Ende nicht der Teufel den Sieg behält, sondern dass wir Menschen bleiben, die in Jesus ihre Freiheit behalten. Ich danke euch fürs Zuhören. Amen.